Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Zwei Köpfe und der Sport mit
Patrick Hof.
Arunava Chaudhuri.
Hallo, wir reden jetzt mal über den August wieder zusammen mit Arunava. Hallo.
Hallo Patrick, hallo liebe Zuhörer.
Wie war denn für dich die Zeit nach Olympia mit Paralympics, US Open und Fußball ist wieder da? Warst du denn irgendwo überhaupt?
Live-Sport war ich jetzt nur hier unterklassig bei Remscheider Verein, sonst in dem Sinne nicht in den großen Arenen des Landes. Aber ja, es gibt eine gewisse Normalität, eine gefühlte Normalität. Und ich bin mal gespannt, wie das alles hier so weitergeht in den kommenden Wochen und Monaten.
Ja, ob das so weitergeht und ob das mehr oder weniger werden, mehr geimpfte Armbänder oder mehr getestete oder was auch immer. Nach den Olympischen Spielen waren ja die Paralympics. Was hast du davon mitgekriegt oder gehalten? Weil ernsthaft, es war nicht annähernd die Fernsehzeiten, die Olympischen Spiele hatten. Obwohl meiner Meinung nach sich da viel mehr gelohnt hat und ich persönlich auch mitbekommen habe oder das Gefühl hatte, dass einige von den Sportarten vielleicht sogar besser bei den Olympischen Spielen aufgehoben wären als bei den Paralympics.
Das ist ja die Frage bei gewissen Athleten mit der Qualität, die sie mitbringen, trotz Behinderung, dass sie vielleicht im normalen Sport unterkommen könnten, ist eine schwierige Diskussion. Grad der Behinderung, wie viel Hilfe bekommst du von einer Prothese? Ist, glaube ich, nicht so einfach.
Ja, aber gerade bei so Sportarten wie Rollstuhlbasketball, Rollstuhlrugby, wie heißt das, Torball und so weiter, die halt ja im Prinzip nur in diesem Segment existieren, könntest du sie ja als in Anführungsstrichen normale Sportart bei Olympischen Spielen präsentieren. Eher als 100-Meter-Lauf in 200 verschiedenen Kategorien, Grad der Behinderung und so weiter.
Ist eine schwierige Diskussion, aber es ist halt, ich glaube, dass die Paralympics auch ihre Sportarten brauchen, ihre Kategorien brauchen, um eine gewisse Relevanz zu haben. Nicht nur eine deutsche Relevanz hier bei uns, sondern eine globale Relevanz. Und ich glaube, dafür ist es wichtig, dass es gewisse Eyecatcher gibt, die halt von so vielen Menschen wie möglich auf der Welt gesehen werden.
Aber wäre es nicht eigentlich sogar willkommen, dass ein, zwei Parasportarten vielleicht auch in den Olympischen Spielen stattfinden, um wirklich diese Normalität zu betonen?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich finde nein. Ich glaube, dass das paralympische Sportarten in ihrem Bereich bleiben sollten. Ob es dann irgendwie einen Zusammenschluss bei gewissen Sachen geben könnte in der Zukunft, müsste man wahrscheinlich schauen. Aber ich glaube, dass Sportarten oder Varianten von Sport, die bei den Paralympics untergekommen sind, dass sie auch dort bleiben sollten, anstelle dass sie dann in die Olympischen Spiele wechseln.
Okay, ich meine, das hatten wir doch, glaube ich, mal irgendwie Sprint oder sowas, irgendwas mit Parasportarten war mal bei den Olympischen Spielen.
Ja gut, das war ja die Diskussion, glaube ich, Oscar Pistorius, ne? Oder? War das nicht die Diskussion?
Ja, genau, und dann haben sie dem dann irgendwann mal den eigenen 100-Meter-Lauf oder 400-Meter-Lauf serviert und dann ging es wieder weg, so ungefähr. Ich fände es nicht verkehrt, wenn gewisse nicht so kompliziert gestalteten Sportarten wie halt Rollstuhlbasketball Rollstuhl-Rugby, Torball oder so auch im normalen Programm der Olympischen Spiele stattfinden, weil bei den Olympischen Spielen läuft auch genug Zeug rum oder Sportarten rum, wo ich sage, muss das dabei sein, weil es irgendein Land irgendwie ganz cool findet. Dann nehme ich lieber eine weltweit verbreitete Parasportart.
Ja, aber das Thema ist, glaube ich, dass du dann auch gucken musst, dass es Sportarten, dass es Regionen gibt, die du für Olympia interessieren willst. Und dann brauchst du halt gewisse Sportarten. Ne? Das ist die Diskussion zum Beispiel, dass zum Beispiel Cricket olympisch werden soll. Ja? Deswegen, also es ist eine schwere Diskussion. Es ist immer schwierig. Und ich glaube, da die Balance zu finden, ist schon sehr, sehr schwierig. Und ich glaube dabei, dass das Parasportarten oder Leute mit Behinderungen sollten, glaube ich, bei den Paralympics bleiben. Das sind sie besser aufgehoben. Und das ist, glaube ich, das Beste momentan, was du machen kannst.
Ja, damit haben wir halt zwei vollkommen konträre Meinungen. Weil es ist Sport, es bleibt Sport. Baseball alle 5 Minuten rein und wieder raus. Über Cricket zu diskutieren, das viel unpopulärere 7er Rugby zu nehmen. Dann vielleicht auch noch Breakdance in den Olympischen Spiele. Da gibt es meiner Meinung nach Parasportarten, die da eher an der Reihe wären. Aber gut, kommen wir zu den US Open.
Ja.
Da hatten wir ja so ein zweigeteiltes Phänomen, finde ich, bei den Herren. Business as usual. Finale Medvedev gegen Djokovic. Medvedev hat gewonnen. Ja, hätte auch in vielen anderen Sportarten stattfinden können.
Ja, aber hättest du nicht als Business as usual, aber wenn Business as usual gewesen wäre, hätte er den
Joker gewonnen.
Der Joker gewonnen. Ich glaube, dass Djokovic auch gegen Zverev, da wurde er ja auch getestet. Also ich glaube, die Jüngeren kratzen an den drei Großen, obwohl nur einer der drei Großen teilgenommen hat in Djokovic und kein Nadal und kein Federer. Und die Frage ist jetzt für diese nächste Generation, ob sie bereit ist, Medvedev scheint ja, ob die Zverevs, ob die Teams bereit sind oder ob sie dann von einer nächsten Generation dann schon überflutet werden, die sie dann überholen und dann die Tsitsipas und wie sie alle heißen, dann gefährlich werden.
Genau, und das ist ja bei den Frauen schon ja im Prinzip passiert. Am Viertelfinale waren nur noch Spielerinnen dabei, die noch nie einen Grand Slam gewonnen haben, geschweige denn überhaupt je so weit gekommen sind. Und am Ende gewann Emma Raducanu aus Großbritannien gegen Leila Fernandez aus Kanada, die 18 und 19 alt sind. Ist das da schon die Wachablösung oder ist das wieder nur so ein US Open-typisches Strohfeuer?
Ich glaube, dass man gucken muss, nächstes Jahr was passiert. Wie gesagt, wir sind in einer Pandemie, gewisse Spieler Rinnen haben sich so auch ein bisschen rausgezogen, haben auch Verletzungen gehabt, haben Familien gegründet. Teilweise sind sie in den Mid-30ern, teilweise 40. Da ist jetzt die Frage, ob jetzt die nächste Generation übernimmt. Emma Raducanu fand ich sehr sympathisch, wie sie das Ganze gemacht hat. Wer auch dann immer gesagt hat, oh, sie ist eigentlich eine von uns, weil der Papa stammt ja aus Rumänien, die Mutter aus China. Also da war wieder viel Internationales dabei, ich glaube in Kanada sogar geboren oder sowas, irgendwas war da auch noch bei ihr in der Geschichte. Also deswegen ist es schon sehr interessant zu sehen, wie das alles, wie sich das alles entwickelt hat.
Ja, aber diese Diskussion war ja bei Leila Fernandez ähnlich mit, ich glaube, mexikanischem Vater, einer indischstämmigen oder pakistanischen Mutter, geboren in Ontario, jetzt Homebase Quebec, allein das ist ja schon ein Thema. Diese Diskussionen werden leider nie aufhören. Und gerade in Ländern wie Großbritannien und Kanada, in denen im Prinzip keiner oder kaum einer rassisch, chinesisch, französisch, was weiß ich ist, finde ich das sehr enttäuschend, um ehrlich zu sein.
Ja, sind Diskussionen, die geführt werden und ja, ist halt so, ne?
Ja, ich denke, dass genau solche Länder da eigentlich perfekt wären, um das Feuer voranzutragen, sozusagen. Aber beide haben auch bewiesen, ich meine, Emma Raducanu war seit wie viel gefühlten 1000 Jahren die erste Britin in einem Finale und die dann auch gewonnen hat.
Ja, ich kann mich an keinen erinnern, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Und,
ich glaube, das war auch irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts, das letzte Mal. Und Leila Fernandez hat als zweite Kanadierin im Finale bewiesen, dass in Kanada Tennis tatsächlich, man mag es kaum glauben, eine aufstrebende Sportart ist. Dass das da mit viel Erfolg in vielen Ecken des Landes gespielt wird und die Ausbildung auch nicht die schlechteste ist.
Ja, ich meine, es ist Tennis ist eine Sportart, die durchgeht Wellenbewegung. Ich glaube, das muss man dann immer beachten, dass das dass es immer Länder gibt, wo auf einmal Tennis aufploppt. Guck dir Deutschland an mit Boris Becker, Steffi Graf. Du hast jetzt mit Djokovic Schweiz, mit Nadal hast du Spanien, mit Djokovic Serbien. Du hast Amerika gehabt bei den Damen mit Serena Williams. Bei den Damen hast du sehr oft ja auch Osteuropa mit dabei. Die Russinnen sind immer wieder sehr, sehr gut. Und hast du immer wieder Länder, ja, die aufploppen. Das war Goran Ivanisevic mit Kroatien. Also deswegen, das ändert sich ja. Und das, ich glaube, das macht den Charme, glaube ich, dieses Sportes aus, dass, dass Leute aus der ganzen Welt erfolgreich sein können.
Das ist richtig. Also da gibt es ja immer wieder, wir erinnern uns noch an, dass die Tschechen ganz groß waren eine Zeit lang. Amerikaner immer dabei, ganz klar. Wir Deutschen halt gute Karten beim Tennis hatten und so weiter. Diese Wellenbewegung ist natürlich immer abhängig davon, wer da gerade oben steht.
Genau.
Aber weswegen wir ja auch zusammengekommen sind, ist, Fußball ist wieder da. Nach der EM, kleine Pause, geht's wieder los. Zuschauer sind in den Stadien. Ich war sogar schon im Stadion und fand's, also ich war schon zweimal im Stadion. Das erste Mal zwischen befremdlich und angsteinflößend tatsächlich. Also die Einlasskontrollen mit Karte, Impfausweis und so weiter und so fort war schon überraschend gut gemacht. Und du hattest so das Gefühl, dass die Leute gefühlt beim Tor sich nicht getraut haben zu jubeln, weil sie nicht wussten, was sie machen sollten. Aber beide Male hat jeder außerhalb seines Platzes eine Maske getragen. Die Leute haben sich ihre Armbändchen verpassen lassen. Bei uns war das Rot für geimpft und Gelb für nur getestet. Ich habe kaum gelbe Armbänder gesehen, muss ich zugeben. Und der Impfbus stand auch vor der Tür, sodass man sich hätte fürs nächste Heimspiel schon impfen lassen können. Wie hast du das denn als nicht im Stadion gewesen bis jetzt erlebt?
Ich glaube, dass das einerseits ist es gut, dass die Leute wieder im Stadion sind. Die Frage ist, aber das ist eine allgemeine Frage in der Gesellschaft, wie man mit den Regeln umgeht. Ich glaube, dass du ab einem gewissen Grad, glaube ich, die Regeln gar nicht mehr kontrollieren kannst. Und wenn irgendjemand was anderes sagt, da sind ja gewisse Leute wie Herr Watzke sehr, sehr weit vorne, dann haben sie über das Thema keine Ahnung. Das muss man dann auch mal ganz klar sagen. Und wenn ein enges Spiel ist und wenn wieder Spannung ist, dann kannst du die Regeln in die Tonne kloppen. Also da bin ich mir relativ sicher. Und deswegen, das ist relativ schwierig. Aber ich glaube, dass es allgemein, wie gesagt, gut ist, dass die Leute wieder drin sind, dass man ein bisschen wieder das Gefühl dafür kriegt. Aber es ist schon teilweise sehr, besonders wenn du im Europapokal guckst, dass da volle Stadien sind, das sieht schon irgendwie schon seltsam aus.
Ja, das ist auch eine Sache, die ich beobachtet habe. Weil wie gesagt, beim ersten Spiel hatte jeder so diese Vorsicht, darf ich das jetzt, darf ich das nicht, ist das okay, wenn ich jetzt jubel oder jemanden anschreie oder sonst irgendwas hier auf dem Platz sitzend, muss ich eine Maske an meinem Platz anziehen oder nicht? Ab dem zweiten Spiel war ab dem Eingang zur Reihe die Maske meistens schon abgezogen. Mhm. Wenn wir jetzt nach einer Pause wieder da sind, reden wir auch noch darüber, was so rund um Fußball passiert ist, was nichts mit dem hoffentlich Ausklingen der Pandemie zu tun hat. Bis gleich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo, da sind wir wieder. Nachdem wir Paralympics und US Open behandelt haben und unsere Erlebnisse mit postpandemischem Fußball. Ja, Fußball hat wieder angefangen. Fangen wir mal an mit dem Bundesliga-Start. Gab es da irgendetwas, was dich komplett überrascht hat, außer dass die zweite Liga dann doch gefühlt, fand ich, enger war, als ich vorher gedacht habe? Oder enger ist, als ich vorher gedacht habe? Und da komische Tabellenführer bei rauskommen?
Ich hätte jetzt oder würde immer noch sagen, dass ich überrascht bin, dass Wolfsburg so gut dasteht. Hätte nicht gedacht, dass sie nach 4 Spielen die einzige Mannschaft sind, die ohne Punktverlust Tabellenführer ist. Wie erwartet, Borussia Dortmund, Erling Haaland liefern Spektakel. Auch vielleicht ein bisschen Glück hier und dort. Also es hätte gegen Union Berlin nach einem 3-2 hätte es vielleicht sogar noch schief gehen können.
Ist da nicht sogar zu viel Spektakel mittlerweile in Dortmund?
Ja. Und gegen Leverkusen war das ja gut, hätte das Spiel, wäre jedes Ergebnis möglich gewesen, glaube ich. Und das ist, glaube ich, das Verrückte. Und ich glaube, also wenn Erling Haaland verletzt ist, wenn Erling Haaland weg ist, da bin ich mal gespannt, wie der BVB spielen will, weil der Junge ist, das ist ein Phänomen, das ist unglaublich in dem Alter, was der Junge für Tore schießt, wie er es macht. Aber andererseits auch der FC Bayern, nach dieser Vorbereitung ohne Sieg, mit dem Unentschieden gegen Gladbach, wo sie am Ende, wenn sie Pech haben, verlieren, wenn sie Glück haben, gewinnen, danach so zurückzukommen, großen Respekt, dass Julian Nagelsmann erstens Leroy Sané in die Spur gebracht hat, scheint Niklas Süle hat er in die Spur gebracht.
Man kann aber war das bei Sané nur Nagelsmann? Nicht vielleicht auch die Nationalmannschaft?
Darauf komme ich noch. Bleiben wir jetzt mal bei Bayern, wo ich sage, dass Kimmich und Goretzka ihre Verträge langfristig verlängert haben. Dass man mit jüngeren Spielern jetzt auch die Verträge verlängert hat. Also man sieht da eine gewisse Systematik, die Oli Kahn mit Ruhe, mit Gelassenheit reinbringen will und wo man langfristig mittelfristige Ziele hat. Und bei Sané ist ganz klar der Vorteil, dass er bei Bayern schon auf dem Weg der Besserung war, dann zur Nationalmannschaft ging, bei Flick eine Wohlfühloase hat und das hat ihm sicherlich geholfen, um halt endlich sein Potenzial, was der Junge einfach hat, endlich abzurufen.
Ja, Haaland ist für mich so gefühlt wieder das Comeback von Roy Mackay, dem Torphantom. Den siehst du auch teilweise 60, 70 Minuten nicht. Und dann gibt es 2 Ballkontakte mit 3 Toren, so ungefähr.
Nicht nur das. Und einen, den ich ja gar nicht erwähnt habe, weil das inzwischen ja schon normal ist, ist Robert Lewandowski. Also der macht ja weiter, wo er vorher aufgehört hat. Thomas Müller ist in einer bestechenden Form. Also das ist schon gut zu sehen. Und andererseits, dass man andere Vereine, die mit neuen Trainern Probleme haben, ob Frankfurt, ob Gladbach oder auch Leipzig, und natürlich die Story, glaube ich, auch, wie der 1. FC Köln momentan unterwegs ist, was dir als Düsseldorfer nicht gefallen sollte, aber trotzdem ist schon schön zu sehen unter Steffen Baumgart, was der FC gerade macht.
Da ich Steffen Baumgart gerne in Düsseldorf gesehen hätte, ist das nur eine Bestätigung meiner These. Der Typ ist richtig für so mittelprächtige Clubs. Der tritt in Anführungsstrichen den Leuten richtig in den Arsch, stellt für die Spieler nachvollziehbare Regeln, glaube ich, auf und führt Mannschaften, die nicht mit Stars gespickt sind, sondern eher so Arbeiterteams, gut am Händchen durch so eine Saison. Lewandowski, wieder ein Phänomen bei der EM, war eigentlich gefühlt nicht da. Mhm. Und jetzt knipst er wieder bei Bayern. Liegt das an Bayern oder liegt das an, an der polnischen Nationalmannschaft?
Also es wäre falsch zu sagen, dass er nicht geknipst hat. Also, er hat ja auch seine Tore gemacht bei der Nationalmannschaft, aber das Drumherum ist halt nicht so gut wie beim FC Bayern. Und ich glaube, dass wenn man auch sieht, was Lewandowski in dieser Woche gesagt hat, dass er diese Wohlfühloase FC Bayern, glaube ich, auch schätzt und braucht und dass der Verein, dass er, dass die halt inzwischen wissen, wo sie beieinander sind. Ich glaube, das ist ganz, ganz und sehr, sehr wichtig.
Also denkst du, vom FC Hollywood sind wir jetzt erstmal weg zu einem Wohlfühlclub für sowohl gescheiterte als auch existierende Existenzen?
Erstens das und zweitens natürlich auch, dass junge Spieler, guck dir Jamal Musiala momentan an. Also da ist die Kombination Wohlfühloase FC Bayern / Nationalmannschaft, glaube ich, ein großer Ausschlaggeber. Und ich glaube, dass wenn Flick das mit der Mannschaft hinbekommt, dass Deutschland vielleicht sogar nächstes Jahr eines der Favoriten sein wird auf den WM-Titel. Weil das Potenzial hat diese Mannschaft. Sie hat es in den letzten Jahren unter Löw leider nicht abgerufen. Und der FC Bayern, man hat das Spiel gegen Barcelona gesehen. Das war einerseits eine Machtdemonstration des FC Bayerns, auf der anderen Seite sehr, sehr traurig zu sehen, wie der FC Barcelona irgendwie gefühlt in seine Einzelteile zerfällt und Roland Koeman nur noch eine tragische Figur darstellt und man nicht weiß, okay, hat der Verein eigentlich genug Geld, um den Trainer zu feuern, um einen neuen zu holen, oder müssen sie mit dem jetzt weitermachen?
Ja, gefühlt hat Barcelona im Moment, glaube ich, gar kein Geld, um überhaupt weiterzumachen. Und da stellt sich, glaube ich, die Trainerfrage als allerletztes. Und ich glaube, das ist auch das große Problem, dass die Konkurrenz für die Bayern nicht die Möglichkeiten hat, auf deren Niveau zu existieren, sowohl in der Bundesliga als auch weltweit europäisch.
Aber deswegen, da kommen wir ja wieder dann zurück zur Diskussion um die Super League und das wollen Leute ja nicht. Aber ich glaube, dass wenn man sich das in vielen Ligen anguckt, inzwischen gibt es gewisse Mannschaften, die einfach zu gut sind für ihre Ligen. Und das wäre die Möglichkeit, das zu lösen. Aber das wollen die Leute nicht. Und deswegen, dann musst du dann auch damit dich abfinden, dass der FC Bayern sehr wahrscheinlich dann auch zum 10. Mal die Meisterschaft holen wird. So, Punkt.
Ja, da kommen wir auch gleich nochmal zu. Zweite Liga habe ich ja vorhin schon mal angefangen. Was hältst du von dieser zweiten besten Liga aller Zeiten? Ich meine, im Moment schlägt da jeder jeden und Regensburg ist Tabellenführer.
Ich befürchte für die sogenannten Fußballromantiker, dass mindestens ein kleiner Verein aufsteigen wird. Wenn man Pech hat, vielleicht sogar zwei. Also Regensburg, Paderborn, sehr stark. Auch auf einmal wieder Karlsruhe, Nürnberg mit oben mit drin. Also das wird eine ganz, ganz harte Saison für viele. Und da bin ich mal gespannt, wer dann im Endeffekt aufsteigt. Also wenn man sich, ich habe Samstagabend das Spiel Werder gegen den HSV gesehen. Tolle Stimmung. Ein bisschen
jetzt sag nicht tolles Spiel.
Nein, das heißt tolles Spiel, es war ein Kampfspiel. Ne? Also es ist ein Kampfspiel, die glückliche Mannschaft hat gewonnen. Also Werder Bremen hätte, glaube ich, drei Tage spielen können, die hätten kein Tor gemacht. Oder es wäre dann mal wieder zurückgepfiffen worden. Oder es wäre wieder, also die Szene des Spiels sicherlich Mitchell Weiser, der die Regeln im Fußball nicht kennt. Also das ist schon traurig.
Ja, und auch nicht den Zusatz, also nicht hinten in dem Regelwerk, sondern vorne im Regelwerk.
Ja, aber also das Thema ist halt, Sachen, die ja, dass keiner bei seiner Mannschaft dann auch schaltet. Und das ist halt dann schon, ja, schon ein bisschen traurig. Und da müssen die Leute gucken. Und wie gesagt, es sind spannende Spiele. Ich glaube, dass Hamburg kennt die Liga jetzt seit 3 Jahren. Die wissen, wo sie sind. Ich
glaube, Werder
und Schalke lernen das auch gerade auf die harte Tour kennen. Nicht so einfach, glaube ich, für beide Mannschaften. Und und das ist halt die Schwierigkeit, die du hast in dieser Liga, die sehr, sehr ausgeglichen ist, wo die Unterschiede nicht so groß sind und wo Nuancen entscheiden und wo man dann jetzt auch gesehen hat, auf einmal zack, 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 fallen die ersten Trainer sozusagen Legosteine um oder Dominosteine um. Legosteine, sage ich schon. Wie schnell das halt gehen kann.
Ja, und du bist auch mittlerweile in dieser zweiten Liga irgendwie nach gefühlt einem Spiel mit Niederlage, ein Spiel mit Unentschieden, auch sofort unten drin. Ich meine, das sieht man an wieder unten ist Kiel, Rostock, Ingolstadt, Aue, alles Mannschaften, die in den letzten Jahren zumindest immer irgendwo mit oben gespielt haben oder zumindest auch das Potenzial haben, oben zu spielen, die plötzlich unten drin stehen mit nur 3 Punkten.
Ich glaube, das ist ja das Problem dieser Liga, dass wenn du die Ergebnisse nicht holst, hast du ein Problem. Aber wenn du das Potenzial, das du einfach hast, guck dir St. Pauli an. Ne? Das scheint ja auch jetzt auf einmal wieder zu funktionieren, was Anfang letzten Saison gar nicht funktioniert hat. Du musst immer wieder punkten. Ich glaube, auch jedes Unentschieden ist gut für jede Mannschaft. Aber wenn du dann mal 2, 3, 4 Mal verlierst, rutschst du nach unten. Wenn du 3, 4 Mal gewinnst, bist du auf einmal dran an der Spitzengruppe, vielleicht schon drin in der Spitzengruppe. Also es ist schon sehr, sehr interessant zu sehen.
Ja, deswegen habe ich auch das Gefühl, dass in den letzten Spieltagen diese Saison in der zweiten Liga entschieden wird erst und da auch noch ganz viele Sprünge nach oben und nach unten drin sind.
Also ich glaube, dass das, und du siehst es ja wieder in der Bundesliga, das ist ja schon sehr interessant zu sehen, dass ein Greuther Fürth eigentlich zu schwach für diese Liga ist, aber sie sind gut genug, um in der zweiten Liga oben mitzuspielen. Beim VfL wird sich noch entscheiden, ob sie es hinbekommen, weil das ist auch ein Problem, dass du, glaube ich, fußballerisch umstellen musst von deinem vielleicht offensiven, aggressiven Stil zu einem defensiveren Stil. Das ist denen ja zum Beispiel in München ja um die Ohren geflogen. Und da ist halt die Frage, welche Mannschaft kann das machen? So ein Paderborn ist eine Mannschaft, die spielt einen gewissen Stil. So Kwasniewa scheint das weiterzuführen, was Steffen Baumgart dort aufgebaut hat. Und das wird halt die Frage sein. Regensburg hat sehr, sehr gute Offensivspieler. Freut mich besonders, dass Sarpi Tsing dort momentan auftrumpft, der bei den Bayern dann doch nicht die Chance bekommen hat, es ist in der Bundesliga zu packen, aber es ist zumindest gut genug für die zweite Liga und deswegen, das wird eine sehr, sehr interessante Saison und ich glaube, dass, wie gesagt, es wird auf jeden Fall eine Mannschaft nach oben gehen, die wir nicht auf Rechnung hatten und es könnte sein, dass hier vielleicht sogar, dass die Hamburger, die Bremer und die Schalker vielleicht sogar noch ein Jahr Ehrenrunde drehen müssen in der zweiten Liga.
Ja, und mehr über Fußball nach einer kurzen Werbepause. Bis gleich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
So, da sind wir wieder, haben jetzt glaube ich, vortrefflich über die Bundesliga ausgelassen. Champions League, Europa League, gab es da für dich bis jetzt irgendwelche Überraschungen? Weil da habe ich das Gefühl, da ist alles im Soll, oder?
Ich glaube, in der Champions League gibt es 2 große Überraschungen. Ich glaube, der Sieg in der letzten Sekunde von Young Boys Bern gegen Cristiano Ronaldo United. Überragender Rückpass, der bei den Schweizern landet. Jesse Lingard, unglaublich. Der dann aber dann
hättest du gedacht, dass das Menü passieren kann?
Ja, weil sie in der Schweiz immer schon Probleme hatten. Also Basel hat sie ja öfters besiegt oder auch sogar rausgeschmissen aus der Champions League. Also ist ja nicht das Erste. Also die haben ein Schweiz-Trauma. United hat ein Schweiz-Trauma. Und Jesse Lingard fährt dann ein paar Tage später ins London Stadium und schießt einen Siegtreffer gegen West Ham, wo er überragend letzte Saison gespielt hat. West Ham verbaselt einen Elfmeter. Ein paar Tage später treffen sich im Carabao Cup und West Ham schlägt Man United. Also das kannst du als Skript gar nicht schreiben für einen Hollywood-Film. Aber das ist Fußball und deswegen lieben wir diesen Sport. Und die andere Überraschung sicherlich, Brügge hält Paris zu einem Unentschieden. Und die Probleme um einen gewissen Herrn Messi oder einen verletzten Herrn Messi, ja, da bin ich mal gespannt, wie lange der Laden in Barcelona, wie lange man dort sozusagen die Explosion verhindern kann.
Ich glaube halt, das zündelt da ganz gut. Da läuft ein namenmäßiger Sturm rum, der müsste Brügge locker 6-0 nach Hause schießen. Nur der hinkt auf der linken Seite, weil Messi, keine Ahnung, was er da macht, aber das ist nicht Messi.
Nein, das Thema ist, ich glaube, er braucht noch seine Zeit. Ich glaube, das ist auch wieder der Unterschied zwischen einem Messi und einem Cristiano Ronaldo. Das ist ein Ronaldo, kannst du reinschmeißen und der funktioniert sofort. Messi ist zum ersten Mal in seinem Leben gewechselt. Das darfst du auch nicht vergessen. Und ich glaube, dass da Messi noch ein bisschen Zeit braucht. Ich weiß auch nicht, wie das alles mit Mbappé ist. Der wollte ja auch weg und deswegen bin ich mal gespannt, wie das weitergeht in den kommenden Wochen und Monaten.
Ja, jetzt beweisen sich die Thesen, die wir ja schon länger aufgestellt haben, dass, ja, sag ich mal, Ronaldo der fleißigere, intelligentere Spieler ist, Messi der technisch bessere Spieler, ja, und Zlatan wahrscheinlich für mich immer noch der beste Fußballer der Welt. Das wird gerade bewiesen. Zlatan kannst du auch gefühlt überall reinschmeißen und der bringt dir eine gute Show und ist nicht dumm.
Nein, und ich meine, Zlatan ist ja fast so alt wie wir. Also das darf man auch nicht vergessen in dem hohen Alter. Und ja, großen Respekt.
Was hältst du denn von der Conference League?
Fand ich interessant. Ich meine, ich bin überrascht, wie viele große Namen in der Conference League dabei sind.
Das ist richtig. Und wie viele Namen, die man von früher kennt, wie Nicosia und so weiter.
Ja, aber dass ein Tottenham gegen Rennes 2-2 spielt und sowas. Also deswegen, ich glaube, das ist interessant. Union Berlin hat ein bisschen Lehrgeld gezahlt. Ja, also deswegen interessanter Wettbewerb. Ich glaube, das muss man ja auch ein bisschen auch anders sehen. Ich glaube, dass wir immer drauf gucken aus einer Bundesliga-Sicht oder einer Sicht der großen Ligen. Das ist ganz wichtig, dass du eine Struktur bei der UEFA geschaffen hast mit jetzt drei Ligen, wo auch die kleineren Verbände oder die mittleren großen Verbände bedacht worden sind, wo ihre Vereine spielen. Ich hätte auch ganz klar gesagt, Conference League, muss denn da der Siebte aus der Premier League und aus der Bundesliga auch noch dort mitmachen? Hätte man die nicht rauslassen können, aber gut, das ist, ja, ich glaube, das ist auch für Vermarktungszwecke wichtig, dass du sozusagen.
Genau, ich glaube auch, Vereine dass die Zuschauer hast. Bringen.
So, und ich glaube, dass da wird es ein bisschen Protest geben am Anfang. Aber guck dir an, sogar Max Kruse hat inzwischen Spaß an der Conference League. Also deswegen, das wird schon.
Ja, und dann war ja noch WM-Quali in Deutschland mit dem ersten neuen Trainer nach Jahrzehnten mit Jogi Löw. Und überraschenderweise hat mir persönlich das gefallen, was ich da gesehen habe. Also es war wieder Nationalmannschaft zum Angucken und nicht, oh Gott, was soll das?
Das ist ja das, was ich gemeint habe. Ich glaube, dass diese Mannschaft ein gewisses Potenzial hat, dass du einfach vielleicht sogar sagst, geht's raus und spielst Fußball. Ja? Dass es vielleicht so einfach manchmal ist. Und dass du einfach schauen musst, dass du das Beste aus diesem Kader rausholst. Und ich glaube, das ist das, was das Hansi Flick gerade tut. Ich glaube, die Spieler vertrauen ihm blind. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor, dass die Spieler ihn kennen, dass die Spieler ihm vertrauen, dass die Spieler sagen, dass das ist unser Trainer, mit dem wollen wir erfolgreich sein. Und das wird, wie gesagt, wenn die ganze Mannschaft hat jetzt in den Spielen, besonders in dem Armenien-Spiel, hast du schon gesehen, was einfach für ein Potenzial in dieser Truppe steckt. Punkt. Mehr muss man, glaube ich, da nicht sagen.
Ja, man hat das Gefühl, wir haben Spaß beim Zugucken und die haben Spaß beim Spielen. Und was ich ja bezeichnend fand, und das ist keinerlei Kritik an Jogi Löw, ist Szenen nach dem Spiel. Während Jogi Löw eingepackt und in die Kabine verschwunden ist nach dem Spiel, stand Hansi Flick an der Seitenlinie, hat jeden einzelnen Spieler ja die Hand geschüttelt, auf die Schulter geklopft, den Arm genommen oder sonst was gesagt, ja, war gut, also begrüßt, wenn sie vom Platz kamen, und da ist Kommunikation in der Mannschaft, und ich glaube, das ist gerade bei einem in Anführungsstrichen zusammengewürfelten Haufen wie einer Nationalmannschaft immer wichtig, mit den Spielern zu kommunizieren und denen auch zu sagen, du bist nicht schlechter oder besser als A und B und so weiter. Und ich glaube, und es wäre schlimm, wenn das so wäre, dass das die Stellschraube war, die hätte gedreht werden müssen schon die ganze Zeit. Oder meinst du nicht?
Einerseits ja, andererseits, wenn Hansi Flick nicht bei den Bayern Trainer geworden wäre und seine 7 Titel geholt hätte, wäre er jetzt nicht Nationaltrainer. Also deswegen, das ist alles seine Vor- und seine Nachteile, weil du hättest wahrscheinlich 2018, ich weiß nicht, oder 16, wäre Trainer geworden. Ja, es hat alles seine Zeit. Vielleicht musste Deutschland jetzt auch mal ein bisschen tief durchmachen. Aber ich bleib dabei, dass diese Mannschaft hat das Potenzial. Und ich hoffe, dass die Mannschaft jetzt das Beste draus macht.
Ja, im Vergleich zu dem quasi auch schon letzten Qualifikationsspiel mit Jogi Löw und DEM, wo man ja fast schon gedacht hat, man muss demnächst hoffen, wenn man gegen die Färöer gewinnt, war das jetzt ziemlich schnell. Also das erste Spiel war kacke, meiner Meinung nach. Aber danach wirklich so, ja, es macht Spaß, sich das anzugucken. Und ich kann das meinen Kindern zeigen, ohne dass die denken, was ist das für ein Horrorfilm?
Genau, das ist der kleine, feine Unterschied. Und wie gesagt, du hast das Potenzial. Wir haben jetzt gesehen, was ein Leroy Sané da abliefert. Jamal Musiala ist ein Traum. Florian Wirtz drängt sich auch schon auf. Moukoko könnte demnächst ein Thema werden, wenn er so weitermacht in der U21. Da ist viel, viel Potenzial da. Kai Havertz ist auch noch nicht so alt. Reus war wieder dabei. Müller, also deswegen offensiv ist viel. Niklas Süle scheint sich zu stabilisieren unter Nagelsmann. Antonio Rüdiger scheint unter Thomas Tuchel zu einem Weltklasse-Innenverteidiger zu werden. Also da wächst gerade was zusammen. Ich glaube, die einzige Enttäuschung war Riedle Baku, der irgendwie es nicht hingekriegt hat. Aber ich glaube, der braucht noch ein bisschen Zeit und dann zeigt hoffentlich auch die Leistung, die er in Wolfsburg bringt. Und deswegen, ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg.
Ja, das mit Riedle Baku sehe ich ähnlich. Du hast die U21 angesprochen. Da haben wir jetzt plötzlich einen neuen Trainer, weil der alte Trainer jetzt Trainer der Türkei ist. Hat der DFB da gepennt oder wäre das sowieso passiert?
Nein, ich meine, das sind so Situationen, die sich einfach ergeben im Fußball. Ne? Bei der Türkei gab es auf einmal einen Bedarf und ein gewisser Stefan Kunz war auf dem Markt. Die Türkei will sich noch für die WM qualifizieren, sind in einer komplizierten Gruppe. Und dann haben sie halt dann entschieden, ihm ein Angebot gemacht. Ich finde es fair vom DFB zu sagen, Stefan, du hast so viel für uns geleistet, wir lassen dich jetzt hier gehen. Ich wünsche Stefan Kunz alles Gute in der Türkei, aber Nationaltrainer der Türkei zu sein, ist Das ist ein Schleudersitz. Und,
das ist kein Traumjob, das ist richtig.
So, und das muss ihm dann auch klar sein und bin mal gespannt, ob er das hinbekommt. Ja, ich wünsche es ihm, das Potenzial hat er. Hat einige Jungs auch dabei, die Deutsch können. Ich glaube, das hilft ihm. Und er hat ja auch mal eine gewisse Zeit, ich glaube, eine Saison hat er bei Beşiktaş gespielt. Kann also mit der Mentalität der Türken umgehen. So, da bin ich jetzt mal gespannt.
Ja, aber es gab im Fußball, und es gibt es immer noch, ein Thema, das hat dich bewegt, das hat mich bewegt und bewegt wahrscheinlich alle anderen. Die FIFA möchte, dass die WM alle 2 Jahre fast stattfindet, wie beim Handball. Die UEFA ist komplett dagegen. Ich übrigens auch, weil ich weiß, wie verwässert eine 2-jährige WM beim Handball ist oder eine jährliche WM beim Eishockey. Es interessiert irgendwann auch keinen mehr. Was hältst du von diesem komplett hirnlosen Vorstoß, meiner Meinung nach, im Schatten der Tatsache, dass sogar Länder darüber nachdenken, die nächste WM zu boykottieren?
Ich würde dann sagen, wenn du das so sagst, dann sage ich, dann bist du hirnlos. Sorry, wenn ich das so brutal sage. Ich glaube, dass Leute, wir müssen ja mit Komplimenten uns hier mal ein bisschen das aufwerten. Ich glaube, dass das eine reine europäische Sicht der Dinge ist. Ich glaube, dass das ist das größte Problem, das wir haben, dass wir in Europa festgefahren sind mit der Struktur des Fußballs, indem wir so, wie wir es wollen und haben, dass wir Realitäten nicht akzeptieren, das Beispiel mit der Super League, das Beispiel mit Vereinen ist ein gutes Beispiel. Wir wollen an Traditionen festhalten, aber die Realität hat uns schon längst überholt.
Und ich glaube, Super League sehe ich ein.
Bei einer Weltmeisterschaft ist es eine, da kommt jetzt meine indische oder asiatische Sicht, denn es ist ja damit auch gekoppelt, dass die FIFA ja auch sagt, dass wir im Idealfall ein, vielleicht sogar 2 International Windows machen, wo du dann sozusagen die Nationalmannschaft zusammenziehst über einen Monat, im Oktober und im März, dass du also nicht diese ganze Reiserei hast im September, Oktober, November, im März, im Mai, Juni, dass du das veränderst, dass du aber auch die Nationalmannschaften stärkst. Ich glaube, dass der Vereinsfußball die Nationalmannschaften schon sehr überlagert. Und ich glaube, du musst es auch sehen aus der Sicht aus Ländern, die sich, dass du das ein bisschen alles streamlinen musst. Und du kannst es nur machen, also wenn du mit 2 verlängerten Abstellfenstern spielst, hast du das Problem, dass du eigentlich dann, für was spielst du diese Länderspiele dann? Und das ist, glaube ich, die Überlegung, die dahinter steckt. Ich glaube, dass die Qualifikationsphasen sollen vereinfacht werden. Und ich glaube aber auch, dass die Möglichkeit ist, bei einer WM mit 48 Nationen. Ich hatte Arsène Wenger gestern bei der BBC gehört im Interview, die ihn ja auch hart angegangen sind, weil Arsène Wenger ist ja einer der Leute, die hinter diesem Projekt stehen. Und ich kenne mehrere Leute bei der FIFA, die dafür werben. Es geht bei diesem Modell nicht um Europa. Es geht um den Weltfußball. Und ich glaube, das ist das, wo die UEFA, wo die European Club Association, wo die Premier League, die Bundesliga, die Europäische Union, interessanterweise anderswo auf der Welt sind alle für dieses Projekt. Weil sie glauben, die Möglichkeit, es haben 133 Länder noch an keiner WM teilgenommen von 211 FIFA-Mitgliedern und die Möglichkeit, dass ein Land wie Indien zum Beispiel, ich sehe das aus, wenn ich meine indische Brille aufsetze, verdoppelt sich die Möglichkeit eines Landes wie Indien, sich für eine WM zu qualifizieren. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass auch der Fußball auf der ganzen Welt gepusht wird. Es wird zu viel europäischer Fußball gepusht, es wird zu viel Vereinsfußball gepusht. Wir reden zu viel über Ronaldo und über Messi. Wir reden nicht über, weiß ich nicht, Sunil Chhetri in Indien und über Georgie Zhao in China oder Spieler in Afrika oder Spieler in Nordamerika oder Spieler in Südamerika. Und ich glaube, das muss gepusht werden. Und das ist dieses Verständnis, das wir in Europa nicht haben. Das ist eine koloniale Arroganz. Ich will das mal ganz brutal nennen. So. Das ist Fußballkolonialismus, der betrieben wird, weil man versucht ja auch das ganze Geld in der ganzen Welt abzugrasen. Und ich glaube, das ist hier The Empire Strikes Back. Und ich glaube, der Ansatz ist richtig.
Aber, da habe ich alles verstanden, bin ich auch teilweise bei dir. Aber 48 Mannschaften, Riesenturnier, wer soll das alle 2 Jahre ausrichten? Ich meine, du weißt selber aus Erfahrung mit der WM 2006, das ist schon ein gewichtigeres Ding, das zu pushen, eine WM zu machen. Klar, wir können dann immer mal auch Indien und Europa und Südamerika immer wieder diese Kontinentalwechseln gehen dann schneller. Und damit können dann auch kleinere Länder mal eine WM ausrichten. Aber wenn du dir überlegst, dass größere Länder schon knapp 4 Jahre Vorbereitung brauchen, damit dann ein vernünftiges Turnier draus wird, weiß ich nicht. Und
das hat sich geändert. Ich glaube, Patrick, das hat sich massiv jetzt geändert durch Corona. Ich glaube, dass du jetzt bei Corona gemerkt hast, dass du auch Großveranstaltungen, guck dir zum Beispiel an, die Achterturniere, also die Viertelfinalturniere letztes Jahr von Champions League, von Europa League. Guck dir an, in Asien, die asiatische Champions League wird auch so gespielt, inzwischen, wo 16 Mannschaften in Doha gespielt haben oder irgendwo in Südostasien gespielt haben. Ich glaube, da ist jetzt eine gewisse Flexibilität reingekommen. Ich glaube, dass das wesentlich besser handelbar ist, weil die Vorlaufzeiten, wo du sagst, 4 Jahre, 6 Jahre, 8 Jahre, 10 Jahre, um ein Turnier auszurichten, das kannst du inzwischen in 6 Monaten machen. So, Punkt. Und ich glaube, dass bei einem Turnier in der Form, wie es jetzt angeregt ist, bei 48 Mannschaften sowieso, guck dir an, da war ja sozusagen Great Britain wollte sich jetzt um eine WM bewerben, Uruguay, Argentinien will sich bewerben, aber nicht alleine, da soll noch Paraguay und Pipapo sollte ja auch noch mitmachen. Also du wirst
jetzt ja auch USA, Kanada, Mexiko bei genau, der übernächsten WM.
Genau, du hast Amerika hättest es selber machen können. Also die Vereinigten Staaten haben genug Stadien, die haben genug Infrastruktur, um so ein Turnier auszurichten, aber ich glaube, dass besonders für Kanada ist es interessant, dass man Teil einer Fußball-WM sein kann, wo es ja sowieso in Nordamerika bessere Vernetzung der Ligen gibt oder kanadische Vereine sind ja Teil der MLS, wo es jetzt zwischen Liga MX und MLS sogar Überlegungen gibt, wie man da vielleicht zusammen gewisse Sachen machen kann.
Ja, der League Cup.
Genau, so. Und die CONCACAF Champions League ist ja auch diese Woche vorgestellt worden in seinem neuen Format. Also ich glaube, dass das ein Land wird immer schwieriger. Die Frage ist, ob das dann 2 oder 3 oder die Skandinavier überlegen ja alle zusammen etwas zu machen. Sonst ist es nicht machbar. Klar, ein China, ein Indien kann es selber machen. Die haben die Größenordnung. Auch ein Deutschland, ein England könnte ein Turnier selber ausrichten. Sogar in Spanien, sogar in Italien, Frankreich könnte das. Russland könnte das. Aber ich glaube, das wird halt interessanter. Aber die Frage, und da bleibe ich dabei, ist, ich glaube, dass der Fußball zu eurozentrisch ist. Und ich glaube, da müssen gewisse Strukturen aufgebrochen werden. Und ich finde es sehr, sehr interessant, dass ein Mann, in Gianni Infantino, der lange Jahre bei der UEFA war, der mit auch an Sachen wie an der Champions League Erweiterung und dies und das und jenes beteiligt war in seiner Zeit dort, dass er zur FIFA hingeht und dann lernt von Leuten, die dort arbeiten, die ganz klar sagen, Herr Präsident, wir müssen den Fußball auf globaler Ebene pushen. Klar geht es auch um Geld, das darf man nicht vergessen. Also die FIFA muss Geld verdienen. Club World Cup ist ein Riesenproblem, weil die Europäer da nicht mitmachen. Die FIFA muss mehr Geld generieren, weil auch sehr, sehr viel Entwicklungsgeld in die Welt fließt, um Fußball, nennen wir das Beispiel Indien, nennen wir Beispiel Afrika oder nennen wir auch die ganze Welt. Also auch der DFB kriegt Millionen von der FIFA für die Akademie in Frankfurt. So, und das muss alles eingespielt werden, damit das auch alles finanziert werden kann, damit der Fußball besser wird. Klar müssen wir über Politik, über Korruption und das sind Baustellen, die es dort gibt. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass der Fußball sich ein bisschen schon verändern muss mit Kalendersachen. Ich fand das sehr interessant diese Woche. Die Premier League hat darüber diskutiert mit Abstellungsphasen wegen der Weltmeisterschaft in Katar. Wir sind so sehr drin in unserem, okay, im August fängt es an und im Mai hört die Saison auf und alles andere, das läuft einfach. Da muss ein gewisses Umdenken stattfinden und ich bin ja auch sowieso ein Fan von der Thematik einer Saison, einer Kalenderjahr-Saison und nicht einer August-Mai-Saison, damit wir eine Standardisierung auch global haben, weil da siehst du die Probleme von Ligen, die parallel laufen. In Asien spielst du die Champions League und den AFC Cup spielst du im Kalenderjahr, was ein Vorteil ist, wie zum Beispiel für ein Land wie Japan oder sowas, die ja so spielen.
Die MLS spielt auch von April bis November.
Genau, so, und da ist halt die Thematik, wie kriegst du das hin? Und ich finde auch den Ansatz, den Arsène Wenger hat, zu sagen, wir haben zu viele Abstellfenster, lass uns doch längere Nationalmannschaftsphasen machen, wo du auch die Möglichkeit hast, die Nationalmannschaft ein bisschen zu vermarkten und zu pushen. Wie gesagt, der Vereinsfußball und dieses Stardom um Individualspieler ist zu groß geworden. Aber du kannst das Rad halt nicht zurückdrehen. Du musst halt Stellschrauben nutzen. Und das ist, glaube ich, das, was du machen kannst. Verwässerst du das Ganze? Aus europäischer Sicht würdest du es wahrscheinlich sagen, ja. Aber ich glaube, dass ein Großteil der Rest der Welt, und ich glaube, darum geht es jetzt, dass du, wenn die morgen abstimmen würden, würden die wahrscheinlich ohne Probleme gewinnen. Weil du hast Afrika, du hast Asien, du hast Nordamerika hinter dir bei der Idee.
Okay, du hast mich, glaube ich, ziemlich überzeugt, aber ich habe noch ein Gegenargument.
Bitte.
Verwässert das nicht den Frauen- und Nachwuchsfußball in seinen Formaten? Ich meine, eine Frauenfußball-WM, EM guckt dann keine Sau mehr, wenn alle zwei Jahre der König auf dem Platz steht, sozusagen. Dann interessiert sich keiner mehr für die Königin.
Ja und nein. Weil ich glaube, dass der Frauenfußball muss sich sein eigenes Klientel schaffen. Ich glaube, dass du, wenn du glaubst, dass Leute, die Fußball gucken, sagen, ich gucke Frauenfußball zusätzlich, ich kenne nicht viele, muss ich ganz ehrlich zugestehen.
Also ich kenne jetzt gerade einen, der sitzt mir quasi gegenüber. Also okay. Du. Nein, aber ich weiß, was du meinst. Deswegen ist das halt meine Frage.
Also ich glaube, dass es ein anderes Klientel ist. Ich glaube, das müssen wir uns dass der Frauenfußball muss sein eigenes Fenster sein, sein eigenes Klientel finden. Ich glaube, dass du, wenn du siehst, was gemacht worden ist, die UEFA hat jetzt das Preisgeld für die Damen von 8 auf 16 Millionen Euro für die EM nächstes Jahr in England verdoppelt. Hört sich nicht viel an, aber ist, glaube ich, schon ein guter Schritt. Die Frauen-Champions League wird jetzt im Ligensystem gespielt. Du hast, ich glaube, in der Kombination mit The Zone und YouTube wird das ausgestrahlt. Da wird schon viel gemacht. Wenn ich zum Beispiel das Beispiel jetzt Indien nenne, wo nächstes Jahr die Frauen-Asien-Meisterschaft mit 12 Mannschaften zum ersten Mal gespielt wird, wo die U17-Frauen-WM gespielt wird, passiert auch viel. Aber, und das ist die Lehre, die ich einfach aus meiner Erfahrung im Fußball in den letzten 20 Jahren geholt habe, ist, du wirst einen Großteil der Fans, die Männerfußball gucken, wirst du nicht zum Frauenfußball rüberschieben können oder bekehren. Und das hört sich vielleicht schlimm an, das hört sich dann auch nicht gut an, aber das sind Realitäten. Und ich glaube, es gibt genug Frauen, es gibt genug Mädchen, die einerseits spielen wollen, die sich das auch anschauen wollen. Und ich glaube, das sollte das Klientel sein. Und ich glaube, dass man sich da ein bisschen aus dem Weg gehen kann, wenn man im Sommer das gut plant und ein bisschen guckt. Und es soll ja auch eine Sommerpause von 25 Tagen garantiert sein. Also das ist ja nicht nur einfach so dahergesagt. Und ich finde, dass es vom Plan her würde Sinn machen. Und da muss man halt Wege finden. Und das ist eine Schwierigkeit, die es gibt, klar. Aber ich glaube, dass es im ersten Schritt sollte es nicht zu viele Überschneidungen geben.
Vielleicht, aber nur ganz vielleicht, hast du mich davon überzeugt, dass das doch gar nicht so ein schlechter Plan ist, den die FIFA da hat. Gibt ja auch noch andere Pläne, die da rumfliegen, wie Salary Cap, Luxussteuern und so. Darüber reden wir aber bei einem weiteren Mal, wenn wir beide wieder unsere Köpfe zusammenstecken, spätestens nächsten Monat. Danke dir, hat richtig viel Spaß gemacht.
Hat mir auch Spaß gemacht und wir werden weiterhin kontrovers sprechen und diskutieren.
Ja, und du hast mich überzeugt, das ist das Schlimmste an der ganzen Sache.
Schön, du bist nicht der Erste, den ich jetzt in den letzten Tagen damit überzeugt habe, weil ich glaube, dass du, wenn du das bei uns in Europa medial dir durchliest, da muss ich den ein oder anderen Kollegen dann auch in die Pfanne hauen und sagen, Leute, ihr habt eure Hausaufgaben nicht gemacht, ja, ihr seid zu sehr in eurem System drin, guckt euch wirklich an, was Arsène Wenger vorschlägt. Ich meine, das ist nicht ein Vorschlag von einem Funktionär, das ist der Vorschlag von einem der erfolgreichsten Trainer der letzten 25 Jahre. Das ist der Unterschied.
Auf den man aber schon am Anfang seiner Karriere nicht gehört hat.
Das ist eine andere Baustelle, aber der inzwischen Head of Football ist. Ich fand besonders Es gibt ein Interview mit der BBC, guckt euch das an, das ist 10 Minuten, wo Arsène Wenger wirklich gelöchert wird und wo der einfach locker daher und flockig versucht zu erklären, wieso, weshalb, warum. Und das hat schon seinen Nutzen, seinen Vorteil. Die UEFA sehen auch die europäischen Vereine, sieht der DFB, die sehen natürlich gewisses Sponsoringgeld wegfließen, das ist ganz klar. Und es geht nur denen darum. Wenn mir irgendeiner erzählt, dass es hier um die Gesundheit der Spieler geht, da ging es auch nicht bei der Diskussion bei der European Super League. Also deswegen, das ist alles heuchlerisch.
Da können wir wo ganz anders anfangen.
Ja, ja.
Aber deswegen, Protocol und was
weiß so, ich. Und genau, und das sind halt gewisse Sachen und ich glaube, dass hier ein Ansatz ist, wo wie gesagt, ich habe ja nicht nur meine deutsche Brille, sondern ich habe auch meine indische Brille und bei der deutschen Brille verstehe ich die Vorbehalte, aber auf der anderen Seite, die indische Brille sagt, let's do it.
Genau, let's do it und wir gucken mal und bleiben da am Ball, was da passiert. Bis nächsten Monat. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Zwei Köpfe und der Sport mit.
Patrick Hoch.
Arunao Chaudhuri.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.